Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Thomas Lied zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge Gott Sie durch das Hören dieser Sendung ganz reich segnen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich bitte Sie aufzustehen, ich möchte lesen aus dem Wort Gottes, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 18. Wir haben aber solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Und tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn mitten im Leben werden wir immer darin den Tod gegeben, um Jesu willen, auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleische. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum so reden wir auch und wissen, dass der, der den Herrn Jesus Christus hat auferweckt, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die überschwängliche Gnade durch vieler Danksagen Gott reichlich preise. Darum werden wir nicht müde, sondern ob auch unser äußerlicher Mensch verfällt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Bis soweit das Wort Gottes, wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir so von ganzem Herzen, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns gesucht hast, dass du uns erlöst hast, dass wir in dir eine ewige Hoffnung haben, eine wunderbare Zukunft, die Herrlichkeit bei dir in Ewigkeit, weil du ewig bist, Herr Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir wissen, dass du heute Morgen hier anwesend bist und dass du uns segnen willst, Herr. Öffne unsere Herzen, dass wir dich sehen, dich ganz allein und dass wir die Wunder an deinem Gesetze sehen. Herr Jesus, wir preisen dich und wir loben dich und wir bitten dich, dass du dein Wort bevollmächtigst und dass du Thomas ausrüstest und ihm Freude gibst, dass er sein Ohr an deinem Munde hat. Herr Jesus Christus, erneuere uns, schaffe in uns Neues, Herr, dass wir danach streben, dass unser Leben anderen dienen mag, dass sie dich erkennen dürfen. Auch mein Leben, Herr Jesus Christus, ich will es neu überdenken und ich will neu dir dienen und dir zur Verfügung stehen. Segne die Kinder, die Kleinen, auch diejenigen, die ihnen das Wort weitergeben. Segne all diejenigen, Herr Jesus Christus, die krank sind, die Not leiden, die Lasten tragen, stärke du sie, sei bei ihnen. Segne überall dort, wo heute dein Wort in Kraft und Wahrheit verkündigt wird. Und wir danken dir für deine Gegenwart, für deinen Segen und für deine Liebe. Amen.
Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn wir jetzt am Anfang des Gottesdienstes jeden Einzelnen von Ihnen gefragt hätten, ist Christus Ihr Leben? Ist Christus Ihr Fundament? Und betrachten Sie das Sterben als Ihren Gewinn? Ich schätze, ohne es natürlich zu wissen, aber ich schätze, dass der überwiegende Teil von Ihnen doch Ja gesagt hätte. Ja, so ist es. Und das ist auch schön. Da freue ich mich sehr drüber. Aber wie schon Hans-Jörg Wieler auch in der Einleitung bekannte, wir müssen uns doch selbst auch prüfen. Und darum geht es mir heute. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass wir auch am Ende, genau umgekehrt, wenn wir wieder durch den Ausgang gehen, dann auch ganz bewusst sagen können, ja, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Lesen wir ruhig nochmal den Text, den auch Hans-Jörg Wieler in der Einleitung schon gelesen hat, aus Philipper Kapitel 1, die Verse 21 bis 24. Denn dort finden wir ja diese Aussage. Philipper 1, 21 bis 24. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Sintemal aber im Fleisch leben dient mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, welches ich erwählen soll. Denn es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger im Fleisch bleiben um euretwillen. Ein recht kurzer Text, aber diesen Text, den möchte ich heute aufgliedern auf 5 Punkte. Erstens, Christus ist mein Leben. Zweitens, Sterben ist mein Gewinn. Drittens, dem Herrn dienen. Viertens, das Bessere. Und fünftens, unser Auftrag. Erstens, Christus ist mein Leben. Nun, vielleicht denken wir, das ist doch gar nicht so eine weltbewegende Aussage. Paulus, der diese Aussage tätigt, war schließlich nach unserem heutigen Verständnis wiedergeboren. Ein Kind Gottes, ein Christ. Und auch wir, wie wir heute hier versammelt sind und hier sitzen, wir sind ja alles gute Christen. Und von daher, Christus ist mein Leben. Na klar, was denn sonst? Was ist daran so besonders? Aber bevor wir uns selbst ein vielleicht zu gutes Zeugnis ausstellen, lassen Sie mir doch noch ein wenig Zeit, uns vielleicht so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Paulus schrieb diesen Brief an die Gemeinde zu Philippi so etwa im Jahre 60 nach Christus. Und wenn wir jetzt mal diesen ganzen Brief lesen, tun wir jetzt nicht, der Zeit halber, aber wenn Sie sich zu Hause mal hinsetzen und diesen ganzen Brief lesen an die Gemeinde zu Philippi, dann werden Sie feststellen, es ist ein Brief voller Freude. Ein Brief, wo unser Herr Jesus groß herausgestellt wird und verherrlicht wird. Ein durch und durch ermutigender Brief für die Gemeinde zu Philippi. Und rein menschlich könnte man sich jetzt vorstellen, dieser Paulus befand sich jetzt womöglich im Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff, liegt auf dem Sonnendeck und lässt sich verwöhnen und dann schreibt er in seiner Euphorie diesen Brief. Aber dem war ja nicht so. Paulus schrieb diesen Brief aus der Gefangenschaft. Als er diesen Brief schrieb, war er ein Gefangener Roms. Und da ist es doch wirklich außergewöhnlich, dass dabei so ein freudiger, mutmachender und verherrlichender Brief dabei herauskommt. Man hätte es doch viel eher umgekehrt vermutet, dass nun Paulus in seiner Not, in seinem Dilemma dringendst Ermutigung benötigt und dass womöglich jetzt haufenweise Briefe hereinkommen aus Philippi, aus Korinth, aus Thessalonik und was weiß ich nicht woher, um Paulus zu ermutigen. Aber nein, genau das Gegenteil. Paulus ermutigt die Gemeinde zu Philippi. In Vers 12 aus unserem Text, also Philipper Kapitel 1, in Vers 12 können wir lesen, wie er seine Gefangenschaft sogar nutzte, um das Evangelium zu verbreiten. Da heißt es, ihr sollt wissen, Brüder, dass meine Gefangenschaft sogar zur Verbreitung der guten Nachricht beigetragen hat. Und dies ist doch ein klares Zeichen dafür, dass jetzt Paulus nicht mit seinem Schicksal hadert und dass er jetzt verzweifelt. Nein, selbst in dieser Lage hat er nur eins im Sinn, nämlich von der Liebe Jesu weiterzusagen. Er verfällt nicht in Selbstmitleid und er verfällt nicht oder schlägt nicht Trübsal. Nein, er nimmt diese Situation hin. Er fügt sich diesem Schicksal und er sagt noch von der Liebe Jesu weiter. Er evangelisiert als Gefangener. Und es ist ganz klar aus dem Brief zu entnehmen, dass er wirklich voller Freude war. Erfüllt vom Heiligen Geist und dass in seinem Herz nur Platz war für Jesus. Und so konnte er völlig bewusst sagen, Christus ist mein Leben. Und das war nicht nur so dahergesagt. Das war nicht so eine Floskel. Nein, es war ein ganz klares, bewusstes Bekenntnis für Jesus. Und wenn man nur bedenkt, welche Pläne hatte dieser Paulus nicht alles? Wo wollte er nicht noch überall hinreisen? Was wollte er nicht noch alles erreichen auf seinen Missionsreisen? Und nun ist er dort als Gefangener und all seine Pläne scheinen über den Haufen geworfen zu sein. Und doch konnte Paulus sagen, Christus ist mein Leben. Und wir? Wir wollen ja nicht bei Paulus stehen bleiben, wir wollen ja uns auch prüfen. Wir wollen ja uns fragen, wie ist es mit uns bestellt? Ja, wer bestimmt denn unser Leben? Können wir wirklich voller Inbrunst hier mit Paulus ausrufen und du, Herr Jesus, du bist mein Leben? Oder spielt vielleicht doch das Geld in unserem doch ach so schönen Leben nicht vielleicht doch noch eine etwas größere Rolle? Oder wenn es das Geld nicht ist, vielleicht unser Ansehen, unser Ruhm, wie wir vor den anderen Menschen dastehen, dass wir auch ja beliebt und gern gesehen sind? Legen wir womöglich mehr Wert darauf, dass man gut über uns redet und dass man uns freundlich begrüßt? Oder sind es unsere eigenen Pläne, unsere eigenen Gedanken und Vorhaben, die unser Leben bestimmen? Oder lassen wir uns noch bewusst führen und leiten? Oder stehen vielleicht auch Vergnügungen an oberster Stelle unserer Prioritätenliste? So ganz unter dem Motto, Spaß haben bis zum geht nicht mehr, trinken bis zum Abwinken und lachen bis zur Bauchmuskelzerrung. In Lukas Kapitel 12, Vers 34, da heißt es, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo befindet sich unser Schatz? Wo ist ihr Herz? Auf der Bank, unter Kontonummer 0815? Oder in der Welt, bei Kunibert und Rosamunde? Nein, unser Schatz befindet sich im Himmel. Dort befindet sich unser Schatz. Und somit sollte unser Herz himmlisch ausgerichtet sein und nicht irdisch. Jesus zu lieben, ihm zu folgen, ihm zu dienen und ihm die Ehre zu geben, das sollte unser Leben bestimmen und nichts anderes. Nun, jeder prüfe sich selbst. Und Hans-Jörg Wieder hat es schon so wunderbar auch in der Einleitung gesagt, dass es ihm selber so gegangen ist bei der Vorbereitung. Oh, wie stehe ich? Ich muss mich selbst prüfen. Und genau so geht es mir auch heute Morgen. Ich kann mich nicht hier hinstellen und eine große Rede schwingen. Nein, ich muss mich selber prüfen. Ist es in meinem Leben tatsächlich so? Theoretisch zu sagen, Christus ist mein Leben, fällt uns Christen nicht schwer. Und sollte sogar eine Selbstverständlichkeit sein. Aber wenn wir uns selber prüfen, wenn wir in uns gehen und wenn wir bedenken, was dieses Bekenntnis auch wirklich beinhaltet in der Praxis, ja, dann werde zumindest ich vor lauter Scham ganz rot. Weil ich weiß, dass ich diesem Anspruch nicht immer gerecht werde. Ist es vielleicht doch nur ein Lippenbekenntnis? Bei Paulus war es jedenfalls kein Lippenbekenntnis, sondern Praxis. Er hatte nur eins im Sinn, von der Liebe Jesu weiterzusagen. Völlig egal wann, wie und wo. Und wie sehr wünsche ich mir, dass auch bei mir und bei Ihnen dieses zur Praxis wird. Zweitens, Sterben ist mein Gewinn. Und auch hier können wir es uns wieder sehr leicht machen. Wir können mit Paulus nur einstimmen, ja, natürlich. Es ist doch viel besser, bei Christus zu sein, keine Frage. Und schließlich warten wir doch alle auf die hoffentlich baldige Entrückung. Da sehnen wir uns ja alle nach. Es ist besser, bei Christus zu sein. Aber auch hier möchte ich es uns nicht zu einfach machen. Wissen Sie, sterben. Sterben bedeutet ja jetzt nicht einfach nicht mehr da zu sein, beim Herrn in der Herrlichkeit zu sein, wo es doch viel schöner ist als auf dieser leidvollen Erde. Wobei es diesbezüglich völlig legitim ist, wenn wir hin und wieder denken, ach, es wäre doch besser, tot zu sein, beim Herrn zu sein, in der Ewigkeit. Denn aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist in der Tat Sterben ein Gewinn für uns. Aber Sterben ist ja viel mehr. Die meisten Menschen, die haben ja gar nicht vor dem Tod Angst, sondern eben vor dem Sterben. Sterben bedeutet nämlich auch, vielleicht große Qualen, große Schmerzen auf sich zu nehmen. Nicht mehr so leben zu können, wie man es gewohnt war und wie man es womöglich jahrelang genossen hat. Denn das Sterben ist doch oftmals mit einem längeren, unangenehmen Prozess verbunden. Und wenn wir das bedenken, können wir dann auch noch mit Paulus einstimmen? Sterben ist mein Gewinn? Einen schnellen, schmerzlosen Tod, ja, den wünschen wir uns doch alle. Aber die Praxis zeigt, dass es doch auch ganz anders kommen kann. Aber Paulus stellt klar, dass die Freude am Herrn über die Leiden triumphiert. Und Paulus weiß, wovon er spricht. Paulus ist kein Theoretiker, sondern Paulus weiß, wovon er spricht, wenn er sagt, dass alle Leiden dieser Zeit es nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Und wenn wir die Biografie von Paulus lesen und verfolgen, dann müssen wir feststellen, oh ja, dieser Paulus hat auch sehr schwer leiden müssen in seinem Leben. Er hat sehr viel über sich ergehen lassen müssen. Aber er weiß auch, dass sein persönliches Leid nichts ist. Nichts im Vergleich dazu, was Jesus für ihn und was Jesus für jeden von uns getan und auf sich genommen hat. Jesus wurde enttäuscht und verraten. Er wurde ausgelacht und bespuckt. Er wurde geschlagen und gefoltert. Und er wurde schließlich ans Kreuz genagelt, wo er einen grausamen Tod erleiden musste. Und das alles freiwillig, damit wir leben können und einst gerechtfertigt vor Gott stehen dürfen. Was sind unsere Leiden gegen das Leiden Gottes, der seinen Sohn dahingab für uns? Doch genauso wie Jesus ja nicht im Tod geblieben ist, nein, er ist auferstanden von den Toten. Jesus ist nicht tot, er ist auferstanden von den Toten. Und genauso werden auch wir nicht im Leid bleiben, sondern auferstehen zum ewigen Leben. Auferstehen zur ewigen Freude in der zukünftigen Herrlichkeit. Und Paulus war sich all dessen bewusst. Wissen auch wir es noch zu schätzen? Ich weiß aber auch, dass zwischen Theorie und Praxis natürlich immer ein großer Unterschied besteht. Und manch einer wird vielleicht sagen, naja gut, der da vorne, der Thomas Lied, der hat ja gut reden. Der hat ja meine Schmerzen nicht. Das stimmt. Ich habe in der Tat gut reden. Ich habe mein ganzes Leben noch nicht wirklich schwer leiden müssen, keine große Krankheit oder Schmerzen über einen längeren Zeitraum ertragen müssen. Das stimmt. Von daher bin ich nur ein Theoretiker. Und rein menschlich kann ich sogar verstehen, wenn manch ein Mensch, der womöglich über Jahrzehnte schon querschnittsgelähmt ist, der hilflos ist, auf Pflege angewiesen ist, der über Jahre tagtäglich enorme Schmerzen hat. Oh, ich kann Ihnen sagen, rein menschlich kann ich verstehen, wenn ein solcher Mensch darum bittet, dass man ihn erlösen mag. Ich jammere ja schon, wenn ich mal einen Tag nur Kopfschmerzen habe. Aber wenn ich dann daran denke, wie ich wohl reagieren würde, wenn ich tagtäglich diese Schmerzen hätte, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Und dass solche Menschen darum bitten, man möge sie erlösen, wie gesagt, rein menschlich betrachtet, kann ich es verstehen. Aber dieses Erlösen möchte ich natürlich in Anführungszeichen setzen, denn wir sollten auch wissen, dass natürlich Selbstmord oder auch Sterbehilfe natürlich keine Lösung, geschweige denn eine Erlösung ist. Aber denkt man selbst als Christ in einer solchen Phase noch rational? Paulus sagt uns im Römerbrief Kapitel 5, dass das Leiden ja auch dazu dient, uns geduldig werden zu lassen uns im Glauben zu festigen und zu vertiefen und uns in unserer Hoffnung zu bestärken, dass uns Gott nicht fallen lässt. Und interessanterweise erst vor ein paar Tagen, es war vergangenen Mittwoch, hat mir genau das eine Frau bestätigt. Eine Frau, die unter Weichteilen Rheuma leidet und das ist wohl auch sehr, sehr schmerzhaft. Aber genau das sagte sie. Mit ihren eigenen Worten hat sie im Prinzip Römer 5 bestätigt, indem sie sagte, ach, durch diese Schmerzen, durch dieses Leid komme ich dem Herrn immer näher. Das war ein Bekenntnis von einer Frau, die weiß, worum es geht. Und ich darf Ihnen sagen, ich finde es bewundernswert. Einfach bewundernswert, wie Menschen trotz Leid, Schmerz, Kummer und Sorgen sich noch am Herrn freuen können. Und gerade diese Menschen mehr Trost den Gesunden spenden wie umgekehrt. Ich glaube, ich konnte diese Frau gar nicht trösten, sondern sie hat mich getröstet. Und ich weiß, solche finden wir auch hier bei uns in der Gemeinde. Und ich darf sagen, ich bin dankbar für sie. Und so ist es auch hier bei Paulus. Er weiß, an wen er glaubt. Und er weiß, dass er trotz allem Elend Grund zur Freude hat. Und er ist dazu in der Lage, von dieser Freude sogar noch weiterzugeben. Und ich denke, Paulus war uns gerade hier, oder Paulus ist uns hier in seinem Leid, in seinen Schwierigkeiten, ein wunderbares Zeugnis. Aber was ist denn nun, und jetzt spreche ich mal die Gesunden unter uns an, jetzt spreche ich mich persönlich an. Was ist denn aber nun, wenn sich mein persönliches Blatt plötzlich wendet? Wir haben gesagt, Sterben ist unser Gewinn. Aber bin ich wirklich bereit, aus dem Leben zu scheiden? Bin ich bereit zu leiden, bereit hilflos zu sein, bereit blind, taub oder gelähmt zu sein? Was ist, wenn wir plötzlich auf Dinge verzichten müssen, die für uns selbstverständlich erscheinen? Ja, wissen wir es überhaupt noch zu schätzen, wie gut es uns eigentlich geht? Ein Sprichwort lautet, ich war traurig, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich jemanden sah, der keine Füße hatte. Müssen wir immer erst das Leid des anderen sehen, um zu erkennen, wie gut es uns geht? Ich denke, solange es uns gut geht, solange uns mehr oder weniger alles in den Schoß fällt, da fällt es uns auch nicht schwer zu rufen, ja, ich will Jesus folgen. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist dann wieder die Situation, wie ich eingangs sagte, da sind wir auf dem Kreuzfahrtschiff, liegen auf dem Sonnendeck und lassen uns von der Sonne und allem Möglichen verwöhnen. Und da fällt es uns nicht schwer, dieses Bekenntnis auszurufen. Ja, ich will dir folgen, Christus. Du bist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und dann plötzlich Riesenaufregung auf dem Schiff, die Alarmglocken gehen und es wird gerufen, wir sinken, wir sinken. Und wie ist es dann mit dir bestellt? Können wir dann immer noch ausrufen, ja, Sterben ist doch mein Gewinn. Was ist, wenn mal die ersten Nackenschläge kommen? Plötzlich der Erfolg ausbleibt und nicht mehr alles so läuft, wie wir es uns so schön ausgedacht haben. Wenn plötzlich Probleme auftreten, sei es in der Gemeinde, sei es in der Familie oder im Beruf, Krankheit, Unfall, was auch immer. Ja, wie ist es dann mit uns bestellt? Können wir dann immer noch so euphorisch rufen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn? Ja, was ist, wenn mir heute auf dem Nachhauseweg ein schwerer Unfall passiert und ich ab morgen womöglich querschnittsgelähmt bin? Oder bei der nächsten Untersuchung der Arzt die Diagnose stellt, du hast AIDS oder Krebs im Endstadium und nur noch wenige Monate zu leben. Ein Bekannter von mir, er war Polizist. Und er war dienstlich mit dem Motorrad unterwegs, er fuhr also Streife mit dem Motorrad und dabei verunglückte er sehr schwer. Er war gerade mal 23 Jahre alt, als dieser Unfall passierte. Kräftig und durchtrainiert, wie man so schön sagt, so ein richtiger Naturbursche. Und jetzt? Jetzt sitzt er im Rollstuhl, querschnittsgelähmt. Ich darf jedoch dazu sagen, er ist Christ. Er hat in seinem Leben Jesus als seinen Herrn und Heiland aufnehmen dürfen. Und der Herr hat seinem Leben, seinem behinderten Leben, einen Sinn gegeben. Er hat nach dem Unfall, und wohlgemerkt nach dem Unfall, eine gesunde Frau finden dürfen, die ihn geheiratet hat. Und zwar nicht aus Mitleid, sondern aus Liebe. Er hat dann mit seiner Frau zusammen die Bibelschule besucht und er arbeitet heute mit seiner Frau gemeinsam bei den Wycliffe Bibelübersetzern. Der Herr gebraucht ihn und er lässt sich gebrauchen. Ein anderer Bekannter von mir jedoch, er war Mitte, Ende 20, fiel von einem Baugerüst. Das Ergebnis war das gleiche, gelähmt. Und eine Operation folgte der anderen. Es zog sich auch über Jahre hinweg. Er sah jedoch in seinem Leben keinen Sinn mehr. Und er hat sich dann nach einiger Zeit erschossen. Er hat sich selbst das Leben genommen. Der eine hatte in Jesus einen Halt und sein Leben hat einen Sinn. Der andere hingegen hat sich ganz auf die Welt verlassen und er ward verlassen. Ja, meine lieben Geschwister, es gibt so viele Dinge, die über uns hereinbrechen können, die wir uns in den kühnsten Träumen gar nicht vorstellen mögen. Und ich muss da unweigerlich auch an Hiob denken, diesem gottesfürchtigen, starken Mann. Was war dieser Hiob nicht stark in seinem Glauben? An dem können wir uns ein Vorbild nehmen, allein von seinem Glauben, von seiner Gottesfurcht. Und von ihm würde man es sicherlich am allerwenigsten vermuten. Aber dieser Mann wünschte sich in seiner Leidensphase den Tod. Oder noch besser, dass er nie geboren wäre. An Hiob können wir erkennen, wie hart es einen treffen kann. Auch, ja und vielleicht sogar, gerade Christen. Wenn ich auch an alle Allergien denke, die es gibt, das ist ja wirklich verrückt. Da gibt es Menschen, die dürfen nicht mit der Sonne in Berührung kommen. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf den Frühling und auf den kommenden Sommer. Wir können uns gar nicht mehr abwarten, wenn die Sonne so richtig schön scheint und wir uns dort es gemütlich machen können, auch im Urlaub, womöglich noch am Meer schwimmen gehen und. Und diese Allergiker, sie sind jetzt bereits schon wieder am Zittern vor jedem Sonnenstrahl, der sie treffen könnte. Andere, die dürfen nicht mit Plastik, mit Kunststoff in Berührung kommen. Ja, da mache ich mir gar keine Gedanken darüber, aus was für einem Material das jetzt hier stammt, womit ich alles in Berührung komme. Das ist mir im Prinzip völlig egal. Diese Menschen müssen aufpassen mit dem, was sie berühren. Für uns alles Selbstverständlichkeiten. Da machen wir uns gar keine Gedanken darüber. Aber was für ein eingeschränktes Leben führen diese Menschen? Und sind wir, das frage ich jetzt uns wieder, sind wir wirklich so stark, um sagen zu können, ach, das macht doch alles nichts, denn Sterben ist ja mein Gewinn. Ist das nicht vielmehr Theorie? Wie sieht es denn in der Praxis aus? Theoretisch? Theoretisch bin ich bereit, um zu sterben. Theoretisch bin ich bereit, unheilbar zu erkranken. Bereit für einen Unfall, der mich an den Rollstuhl fesselt, bereit für so vieles und für alles. Doch wie werde ich es verkraften, wenn aus dieser Theorie plötzlich Praxis wird? Ich möchte Gott bitten, dass er mir, dass er uns auch die nötige Kraft gibt, dann auch noch ehrlich und aufrichtig sagen zu können, Jesus, du bist mein Leben. Und Sterben, Krankheit und alles Leid ist mein Gewinn, wenn es nur dazu dient, dass du verherrlicht wirst. Kommen wir zum dritten Punkt, dem Herrn dienen. Ich lese aus Philipper 1, Vers 22. Da sagt uns Paulus, wenn ich am Leben bleibe, kann ich jedoch noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll. Paulus, er hat sein ganzes Leben dem Herrn zur Verfügung gestellt. So heißt es ja auch in Vers 20, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinerlei Stück zu Schanden werde, sondern dass mit aller Freudigkeit, gleich wie sonst, alle Zeit, also auch jetzt, Christus hochgepriesen werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Ja, was für ein Vorbild. Was für ein Vorbild für uns dieser Paulus. Er stellt sein eigenes Ich, sein Verlangen und sein Leben ganz in den Dienst Jesu. Und er sagt, ob durch Leben oder durch Tod, spielt keine Rolle, wenn es nur dazu dient, dass Jesus verherrlicht wird. Alles andere erachtet er als Dreck, wie es an einer anderen Stelle sagt. Also, ob gesund oder krank, ob lebendig oder tot, wenn es dazu dient, dass Jesus verherrlicht wird, ist es gut. Was für eine Aussage. Paulus, er war voller Freude. Er war voller Zuversicht und emsig im Dienste für den Herrn. Ja, Paulus ist uns hier ein wunderbares Vorbild. Ja, vielleicht mag es vermessen sein, uns ausgerechnet ein Paulus, ein Beispiel nehmen zu wollen, aber sollten wir es nicht zumindest versuchen? Ja, sind wir nicht sogar aufgefordert, selbst Jesus immer ähnlicher zu werden? Ich denke, mit und bei all unserer Schwachheit, so sollten wir es zumindest versuchen. Jeder von uns hat Gaben. Es soll mir keiner sagen, ich habe keine Fähigkeiten, ich habe keine Gaben. Nein, das stimmt nicht. Jeder von uns hat Fähigkeiten, jeder von uns hat Gaben vom Herrn geschenkt. Wie dieser Ex-Polizist, wo ich sagte, querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl. Da könnte man jetzt auch meinen, ich bin für nichts mehr zu gebrauchen. Nein, er ist Bibelübersetzer. Er hat Gaben. Und was für Gaben? Und die bringt er ein. Nun, wie gehe ich mit meinen Gaben um, die mir der Herr geschenkt hat? Auch hier muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich sie oftmals ungenutzt lasse und sinnlos verschleudere. Und das in der Blüte meines Lebens, wo ich doch noch relativ jung und gesund bin. Ja, wie soll es erst einmal sein, wenn ich womöglich alt, gebrechlich, krank und vergesslich bin? Ja, trauere ich dann womöglich der vertanen Zeit nach, wo ich viel für den Herrn hätte tun können, es aber vorzog, mein eigenes Ego zu befriedigen? Ja, man vertröstet sich ja selbst immer wieder gerne. So ganz unter dem Motto, naja gut, im Moment, da habe ich mich ja noch nicht so eingebracht. Aber in einem Jahr, wenn ich mit diesem oder jenem fertig bin, ja, dann geht aber die Post ab. Ja, wenn ich erst mal mit einer Ausbildung fertig bin, aber hallo, dann geht's erst richtig los. Ja, wenn ich dann erst einmal in Rente bin, ja, dann bin ich gar nicht mehr zu bremsen. Nur stellt sich die Frage, wie lange habe ich überhaupt Zeit? Hat Gott überhaupt die Geduld mit mir, um zu warten, bis ich endlich so weit bin? Oder wird sich Gott vielleicht doch eines Tages sagen, so mein Lieber, jetzt habe ich dir 10, 20, 30, 50 Jahre Zeit gegeben. Und du? Du hast diese Zeit mehr oder weniger sinnlos verschleudert. Jetzt ist Schluss. Ich brauche dich nicht. Ja, was ist dann? Ist es nicht auch eine ungeheure Verantwortung für uns, mit dieser Zeit, die uns hier auf Erden zur Verfügung gestellt wird, auch verantwortungsvoll umzugehen? Jetzt, meine lieben Geschwister, jetzt, wo ich die Zeit und Kraft habe, mich für den Herrn einzubringen, beschäftige ich mich womöglich mit allen möglichen Nichtigkeiten. Und wenn dann die Zeit kommt, wo ich mich womöglich einbringen möchte, dann kann ich es nicht mehr. Paulus, er verspürt den Wunsch. Er verspürt den Wunsch, auch weiter einen fruchtbringenden Dienst für den Herrn tun zu dürfen. Und so kommt dann der Übergang zu Vers 23 aus unserem Text. Und ich lese diesen Vers noch einmal. Denn es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, was auch viel besser wäre. Also hier berichtet uns Paulus, wie er jetzt in diesem inneren Kampf steht. Zum einen diese Lust abzuscheiden oder wie die Elberfelder Übersetzung vielleicht noch packender sagt, dass er bedrängt wird. Bedrängt abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Aber andererseits doch noch Frucht bringen will auf Erden. Und beides ist ja gut. Beides hat ja seine Berechtigung. Zum einen der Wunsch, beim Herrn zu sein, endlich in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Und andererseits doch, sich auch noch einzubringen, um Frucht zu schaffen. Beides ist gut. Und nun ist er innerlich zerrissen. Ja, was soll er wählen? Das Bessere. Punkt 4. Aus dem Zusammenhang erkennen wir, dass Paulus hier wohl gemeint hat, dass es doch viel schöner wäre, in der Herrlichkeit zu sein beim Herrn. Und dem können wir sicherlich nur zustimmen. Aber ist es nicht, sag mal, bei aller Frömmigkeit, wenn wir sagen, ja, ich will beim Herrn sein in der Herrlichkeit. Bei aller Frömmigkeit. Aber sind wir mal ehrlich, ist es nicht auch etwas egoistisch? Ist es nicht egoistisch? ist die Motivation nicht vielleicht, zumindest manchmal, viel eher allen Problemen, Mühen, Sorgen und Schmerzen hier auf Erden zu entfliehen? Ja, ist es zu guter Letzt nicht sogar eine Flucht? Eine Flucht vor der Verantwortung? Paulus hat dies erkannt. Er sagt ja in Vers 23, dass er lieber sterben wolle, um bei Jesus zu sein, was ja auch viel besser wäre. Aber in Vers 24 schreibt er dann, dass es nötiger ist, zu leben, um euretwillen. Oder wie eine andere Übersetzung sagt, aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. Und damit kommen wir zum fünften und letzten Punkt, unser Auftrag. Paulus hat erkannt, dass es nicht auf das eigene Verlangen ankommt, sondern darauf, was Gott von mir will und was er mit meinem Leben vorhat. Nicht, was ich denke und plane, sondern was Gott denkt und plant. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es natürlich immer wieder Situationen in unserem Leben gibt, wo wir doch lieber tot wären, wo wir doch lieber beim Herrn wären in der Herrlichkeit. Aber Gott, so denke ich, kann uns hier auf der Erde doch viel besser gebrauchen. Vielleicht würden wir im Augenblick dort oben nur stören. Der Herr wird schon wissen, wo unser Platz ist. Und wenn Gott für uns bestimmt hat, im Moment hier auf Erden zu sein, dann hat es auch seinen Sinn und dann hat es auch seinen Zweck. Ganz nach Vers 29, wo es heißt, also Philipper 1, wir bewegen uns immer in Philipper 1, Vers 29, denn euch ist gegeben, um Christi willen zu tun, dass ihr nicht allein an ihn glaubet, sondern auch um seinetwillen leidet. Durch eine Krankheit zum Beispiel, da kann ich doch anderen zum Segen werden, die Gleiches erleiden oder ertragen müssen. Oftmals fragen wir ja, warum Gott es zulässt, dass wir dieses Leid und diese schwere Not ertragen müssen. Gut, Römer 5, eben schon zitiert, gibt eine Antwort. Es dient dazu, uns geduldig werden zu lassen und dem Herrn noch näher zu kommen. Aber darüber hinaus, so unbegreiflich wie es scheinen mag, Gott gebraucht gerade diesen Menschen, diesen, ich sag mal, elenden, kranken Menschen, gerade durch sein Leid. Dadurch wird er anderen, die Gleiches oder Ähnliches erleiden, zu einem wunderbaren Tröster und Seelsorger und zu einem ganz wichtigen Zeugnis für den Herrn. Und das Entscheidende dabei ist, dieser Person nimmt man das auch ab, denn ein solcher Mensch weiß, wovon er spricht. Er gibt nicht nur einen billigen Trost ab, so, das wird schon wieder Kopf hoch, alles halb so schlimm, oder was es sonst noch für so schlaue Sprüche gibt. Nein, er spendet wirklichen Trost, weil er selbst weiß, was Leiden und Schmerzen bedeuten. Und so kann Gott gerade solch einen Menschen viel, viel besser gebrauchen. Viel besser als einen Gesunden, der sich in die Situation, und mag er sich noch so sehr bemühen, gar nicht hineinversetzen kann, weil er es selbst noch gar nicht erlebt hat. Für ihn bleibt es immer Theorie. Also, auch in dieser schweren Not, bei allem Respekt vor diesem Wunsch, bei allem Verständnis für diesen Wunsch, wie gesagt, ich bin selbst nur ein Theoretiker, aber es gilt nicht, aus dem Leben zu scheiden, sondern vielmehr ertragen. Ertragen um Jesu willen, um anderen ein glaubhaftes Zeugnis zu geben. Wie auch Paulus, um des Evangeliums willen es letztlich doch vorzog, das Leben zu erhalten, um von der Liebe, Gnade und Barmherzigkeit Jesu weiterzugeben. Und es gilt in allen Lebenslagen, und ich betone wirklich in allen Lebenslagen, ein lebendiges Zeugnis zu sein von unserem großartigen Schöpfer. Ja, halten wir es uns noch einmal vor Augen, was Paulus uns hier sagt. Es ist zwar besser bei Christus zu sein. Für wen? Für ihn selber. Es ist besser für mich, bei Christus zu sein. Es wäre jetzt auch besser für mich, bei Christus zu sein, als jetzt hier auf der Kanzel zu stehen. Für sie wäre es besser, bei Christus zu sein, als jetzt meiner Botschaft zu lauschen. Ja, besser für uns. Aber merken Sie hier das Egoistische? Ich meine das gar nicht so negativ. Es gibt auch positive Seiten beim Egoismus. Aber sehen Sie, hier geht es nur um mich. Besser für mich, bei Christus zu sein. Aber es ist wichtiger oder nötiger, am Leben zu bleiben. Für wen? Für wen? Nicht unbedingt für mich, aber vielleicht für die Gemeinde, für meine Familie, für meine Bekannten und Freunde. Ja, ganz einfach für meine Mitmenschen, um an ihnen weiter wirken zu können. Und zu guter Letzt auch wichtiger und nötiger für Israel, um weiter für dieses Volk einzustehen und für sie zu beten. Wichtiger, nötiger am Leben zu bleiben für die anderen. Sehen wir hier den Unterschied, hier den Egoismus und da die Selbstlosigkeit. Und Paulus ist selbstlos. Wir haben einen Auftrag hier auf Erden und den gilt es zu erfüllen. Durch uns will Gott hier auf Erden verherrlicht werden. Durch uns soll das Evangelium in alle Welt hinausposaunt werden und wir dürfen mithelfen, uns gebrauchen lassen, damit Menschen zu Jesus finden und gerettet werden. Und wir dürfen die Zeit auch hier auf Erden nutzen, um weiter auch für Israel zu beten. Wir haben so einen großen Auftrag und den gilt es zu erfüllen. Und so sagte ja auch Paulus zu den Gemeindevorstehern von Ephesus. Wir finden es in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 24. Da spricht er, aber was liegt schon an meinem Leben? Wichtig ist nur, dass ich bis zum Schluss den Auftrag erfülle, den mir Jesus, der Herr, übertragen hat. Die gute Nachricht zu verkünden, dass Gott sich über die Menschen erbarmt hat. Was liegt schon an meinem Leben? Wichtig ist nur, dass ich den Auftrag erfülle, bis zum Schluss. Und wann Schluss ist, das bestimmen wir nicht wir, sondern ganz allein der Herr. Lasst uns also die Zeit nutzen, hier auf Erden, um ihn zu verherrlichen. Wir dürfen uns auf die zukünftige Herrlichkeit freuen, natürlich. Ich hoffe, mich hat jetzt keiner missverstanden. Norbert spricht immer von der Entrückung und Wiederkunft Jesu und ich mache uns jetzt alles madig hier, sage, wir müssen hier bleiben. Nein, nein, hoffentlich haben Sie mich da nicht missverstanden. Natürlich dürfen wir uns und sollen wir uns auf die zukünftige Herrlichkeit freuen. Freue ich mich auch. Gar keine Frage. Aber wir dürfen uns genauso freuen. Wir dürfen uns genauso freuen über jeden Tag, den wir noch hier auf Erden zur Verfügung haben, wo wir unserem Herrn dienen dürfen. Noch sind wir hier auf Erden, ob es uns nun gefällt oder nicht. Und es gilt jetzt nicht nur zu warten und zu wachen, natürlich auch, aber nicht nur, sondern wir haben einen Auftrag. Und den gilt es zu erfüllen. Noch können wir Menschen erreichen, sei es unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen oder wen auch immer. Ja, lasst es uns tun, bevor wir nicht mehr da sind, bevor wir nicht mehr wirken können. Lasst uns aber auch dankbar sein. Jetzt, in diesen Tagen des Wartens und des Tuns, lasst uns dankbar sein und uns an unserem Herrn freuen, an guten wie auch schlechten Tagen. Ich möchte noch zusammenfassen. Christus ist unser Leben. Jesus, er muss die Nummer eins sein in unserem Leben und zwar immer. Nicht Geld, Vergnügungen oder Reichtum oder Ruhm ansehen. Nein, Jesus und sonst nichts. Sterben ist mein Gewinn. Und wenn auch der verständliche Wunsch vorherrscht, der Erde zu entfliehen, um beim Herrn zu sein, so lasst uns doch darauf blicken und darauf hören, was er von uns will und nicht, was wir wollen. Wir sollen und können die Zeit unseres Lebens nutzen, um ein lebendiges Zeugnis für unseren Herrn Jesus Christus zu sein. Und das jeder, ob gesund oder krank. Lasst uns auf ihn schauen, in allen Lagen. Lasst uns unser eigenes Ich begraben, so wie es Paulus getan hat. Lasst uns unsere Gaben nutzen und vor allem auch rechtzeitig einsetzen. Denn Christus ist unser Leben und Sterben ist unser Gewinn. Der Herr möge jeden von uns die Kraft dazu geben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Und es wäre mir auch ein Anliegen, wenn Sie auch tief in Ihrem Herzen dieses Gebet ganz persönlich für sich auch sprechen. Himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes möchte ich dir herzlichst danken für alles, was du auch in meinem Leben getan hast. Ich möchte dich aber auch bitten, dass ich die Zeit besser nutze, um ein glaubhaftes Zeugnis sein zu dürfen von deiner Güte, Liebe und Gerechtigkeit. Gebe uns allen die Kraft, voller Inbrunst sagen zu dürfen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Lass dies in unserem Leben nicht nur Theorie sein, sondern Erfüllung. Du weißt, wo ich versagt habe. Bei all meiner Schwachheit bitte ich dich, Herr, um Vergebung. Lass mich die verbleibende Zeit nutzen, um dir zu dienen, um auch nur etwas von der Liebe wiederzugeben, die du mir gegeben hast. Ich danke dir, Herr. Gelobt sei dein Name. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Thema »Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!